Feder vergessen. Falls mir warm wird. Wisst ihr was? Irgendwem gehört die Feder, das war. Machen wir nicht viel Federlesens drum, nicht wahr? Das kriegen wir schon ganz gut. Ihr Lieben, schön, dass wir diesen quasi ersten Sonntag nach Ostern gemeinsam feiern können bei diesem wunderbaren, strahlenden, absolut genialen Tag, Frühlingstag. Und Ostern, das ist jetzt schon eine Woche vorbei oder erst eine Woche vorbei. Das kommt immer darauf an, wie man so lebt, wie beschleunigt man lebt. Einige von euch hatten vielleicht die ganze Woche noch Urlaub, andere waren schon wieder im Alltagsgeschehen gefangen. Der Alltag mit all den Dingen, die man nicht unbedingt braucht, die aber trotzdem da sind, so ist es halt. Und wir sitzen hier und haben das große Vorrecht und die große Chance und noch einmal zu besinnen auf dieses Osterfest, letzten Sonntag, Auferstehung gefeiert und ob das wohl und eventuell und vielleicht ja doch mit in meinen Alltag hineinstrahlen kann. Oder ob das einmal im Jahr ein nettes Erinnern an ein wunderbares Ereignis ist, das aber ansonsten nicht so ganz relevant für mein Leben und für das, was ich erlebe, ist. So haben wir die große Chance, vielleicht auch die Herausforderung, mal ein wenig darüber nachzudenken, ob Ostern nicht ein Ereignis ist, das länger anhalten kann. Ich möchte euch einmal einen Überblick geben oder euch daran erinnern, an den großen Überblick der Dinge, mit denen wir leben, die uns aber oft so unbewusst sind. Die Bibel beginnt mit den Worten am Anfang. Am Anfang. Wie sinnig. Die Bibel beginnt mit den Worten am Anfang oder im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang. Natürlich, wann sonst? Im Anfang. Und ganz am Ende. Ganz am Ende. Offenbarung 21. Da heißt es an einer Stelle, Gott spricht erneut und sagt, schau. In der alten Übersetzung, siehe, schau, guck dir an, ich mache alles neu. Ich schaffe alles neu. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Ende, schau, ich schaffe alles neu. Offensichtlich endet alles mit dem Anfang. Offensichtlich ist am Ende ein Beginn, ist am Ende etwas Neues, ein Neubeginn, ein Neuanfang. Und alles, was dazwischen ist, ist für Gott wie der Raum zwischen Einatmen und Ausatmen. Und wir wissen, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Die Zeit, die für uns so wesentlich und wichtig ist und die uns immer im Nacken sitzt, ist vor Gott ja ganz relativ. Zwischen dem ersten, am Anfang schuf, und dem zweiten, ich schaffe alles neu, es ist wie ein Atemzug vor Gott. Und für uns ist das ganze Leben darin reingepackt. Und wenn das Leben eingebettet ist zwischen zwei Anfängen, dann bedeutet es, es ist ein Leben mit immer wieder einem permanenten Neuanfang. Es ist eine Geschichte des Neuanfangs. Es ist auch in meinem und deinem Leben eine Geschichte des Neuanfangs. Immer wieder. Gott spricht und es steht da. Etwas Neues. Und der Neuanfang hat doch immer auch die Verheißung, dass etwas besser wird, etwas Neues kommt, etwas gut wird, etwas heilt. Neuanfang ist ja nicht etwas Bedrohliches, wie das manchmal so scheint, etwas zu verändern, etwas neu zu machen, ist für manch einen Zeitgenossen ja etwas Bedrohliches. Aber bei Gott ist das doch nicht so. Jeder Tag ist eine neue Chance, dass etwas besser wird, ein Neuanfang, weil das Ende doch ein Anfang ist. Und so üben wir Neuanfang jeden Tag. Das ist das Auferstehungsleben, von dem wir heute reden und über das wir nachdenken wollen. Hermann Hesse hat mal gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jedem Anfang wohnt etwas Besonderes inne, etwas Prickelndes, etwas Aufregendes, weil etwas Neues kommen kann. Und Altes kann heilen, Altes kann weggegeben werden. Und so ist es auch mit der Auferstehung. über die wir letzte Woche so intensiv nachgedacht haben. Die Auferstehung ist nichts Alltägliches, natürlich nicht, aber sie ist alltäglich erfahrbar. Sie ist nichts Alltägliches, aber alltäglich erfahrbar. Das dürfen wir uns tatsächlich in unser Poesiealbum schreiben, weil es wahr ist, und ab und zu auch mal nachgucken. Paulus hat dazu was zu sagen, nachdem er letzten Sonntag, oder wie ihn gehört haben, wie er den Korinthern etwas darüber schreibt, dass der alte Adam, die alte Linie, die doch ins Nichts führt, überwunden ist mit Christus dem Neuen, der eine neue Linie, eine neue Menschheitslinie sozusagen gestiftet hat, ein neues Erbe. Und heute möchte ich euch ja entführen in den Römerbrief, wo Paulus auf andere Weise diese Dinge angeht und dabei aber vor allem auf unser Leben miteinander aufgrund dieser Auferstehung abzielt. Da heißt es in Römer 8, ab Vers 11, ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Ist sein Geist in dir? Bist du jemand, der Ja zu Jesus gesagt hat, der, wie man so schön sagt, gläubig ist, neu geboren in eine neue Linie hinein? Das ist die Voraussetzung. Ist der Geist Gottes in dir? Und weil dieser Geist in dir ist, so sagt Paulus, wird er dich lebendig machen. So wie er Jesus auch lebendig gemacht hat. Es ist wie eine Garantie für eine Zukunft. Denn wenn der, der in dir lebt, ewig ist, der in dir wohnt, ewig ist, muss das Haus, in dem er wohnt, auch ewig sein. Jesu Leben hört nicht auf, und weil er nicht aufhört, in dir zu wohnen, musst du zwingend ewig leben. Es kann gar nicht anders sein. Es ist eine Garantie. Ist der Bewohner ewig, muss das Haus auch ewig sein. Nämlich du. Voraussetzung ist, dass du den richtigen Bewohner hast, nämlich Jesus, durch seinen Geist, der in mir wohnt. Da haben wir hier die ganze Dreieinigkeit, ne? Der Geist, Gott und Jesus Christus, wir sehen sie hier zusammen wirken in eins und ewiges Leben geben. Die Frage ist, wagen wir den Sprung in dieses Leben hinein, das geschenkt ist und das schon jetzt beginnt? Christus ist in euch, und weil Gottes Geist in euch wohnt, lässt Jesus oder lebt Jesus selber sein Leben in dir und in mir. Er lebt sein Leben in dir, weil er in dir lebt. Und das bedeutet, oder sein Leben in dir betrifft die Dauer, nämlich ewig, es hört nicht auf. Es bedeutet, sein Wesen voller Gnade und Wahrheit kommt er in die Welt. Und es bedeutet die Wirkung, Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Ewig, voller Gnade und Wahrheit und Frieden. Dauer, Wesen und Wirkung sind die Eckpunkte, die Jesus in dich hineingelegt hat. Deine Aufgabe und meine natürlich sind jetzt, diesen Raum zu füllen. Diesen Raum zu füllen mit deiner Persönlichkeit, mit meiner Persönlichkeit, die Eckpunkte, die er gesetzt hat. Du lebst ewig, voller Gnade und Wahrheit darfst du in dieser Welt sein und Frieden haben. Diese Eckpunkte, die sind gesetzt. Das ist wie ein neuer Raum, den Gott in dir schafft, in dem du nun leben darfst, in dem du dich ausleben darfst, in dem du deine Persönlichkeit erleben darfst. Den Raum zu füllen ist unsere Aufgabe, den Raum, den er geschaffen hat, denn das ist Auferstehungsraum, Auferstehungsleben, das uns zur Verfügung steht. Ob wir es füllen, das liegt an uns. Das bedeutet jeden Tag, ja, ich will das in all meiner Schwäche und in all den Dingen, die schief laufen. Ich will es trotzdem. Ich will heute neu beginnen. Und was gestern war, ich vergesse, was hinter mir liegt, sagt Paulus. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne liegt. Das ist das Potenzial, das wir haben, seit Auferstehung geschehen ist und wenn Jesus in uns lebt. Paulus schreibt weiter, wie dieses Leben denn wohl aussehen soll, ganz konkret ausgelebt in der Gemeinschaft, in die wir gestellt sind. Darum, weil das so ist, Liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten, menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und Verlangen folgen? Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Da malt Paulus dieses große Bild vom alten Adam, von dem wir gehört haben, von dem ersten Menschen, der es vergeigt hat, der sich von Gott getrennt hat und diese Trennung an uns alle vererbt, weil wir halt Menschen sind. Ein Erbe, wie ihr euch erinnert, das man nicht ausschlagen kann. Wir kriegen es mit, Punkt. Wie ein Genom von unseren Eltern. Und das neue Erbe in dem neuen Menschen, der uns sozusagen neue geistliche, ewige Gene verleiht. Wenn wir Ja sagen, wir können das Erbe nicht ablehnen, wir können es aber tauschen. Ihr erinnert euch, der fröhliche Tausch von Martin Luther, von dem er redet. Ich tausche das alte Erbe der Trennung von Gott gegen das neue Erbe, wenn ich Ja zu Jesus sage, der ewigen Gottesnähe. Und er beschreibt das hier mit anderen Worten. Wir können der alten Natur, wenn wir ihr folgen, so wie Adam, der nicht anders kann, dann müssen wir, und er sagt hier, wir sind jetzt nicht mehr der alten Natur verpflichtet, wir müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Die alte Natur, die uns vererbt wird, ist eine zwanghafte Natur, selbstsüchtig, sagt Paulus. Sie kann aber auch gar nicht anders als selbstsüchtig sein, denn ohne Gott muss ich mich zwangsläufig jeden Tag selber neu erfinden. Ich muss mein eigener Gott sein. Ich habe ja keinen anderen. Ich habe ja keine andere Perspektive. Ich muss all diese Löcher, die entstehen in meinem Leben, in meinem Alltag, all diese Frustration, Scheitern, all das, was ich erlebe, ich muss das irgendwie füllen. Ich kann es mit Süchten, Tod versuchen, unter eine Decke zu bringen, um nicht mehr daran zu denken. Ich kann es versuchen zu vergessen durch ganz viele Sachen, indem ich mich in Arbeit stürze oder irgendwas, aber ich muss selber damit umgehen. Ich kann es nicht abgeben. Da ist niemand, dem ich es abwägen kann. Und weil es ein Zwang ist, ein zwanghaftes Handeln, Wünsche, Verlangen, nimmt die Welt, in der wir leben, und das erleben wir jeden Tag. Wir brauchen nur hinausschauen, um die Werbung und dergleichen sehen, und schafft ständig neue Bedürfnisse. Und hast du ein Bedürfnis befriedigt, kommt das nächste und das nächste. Konsumiere, arbeite, gib Geld aus und stirb früh, damit du die Rentenkasse nicht belastest. Wow, was für ein Leben. Das ist wirklich super erstrebenswert. Immer neue Bedürfnisse, die uns verrückt machen. Wir werden ja wahnsinnig, es hört ja niemals auf. Und da kannst du reich sein, wie du willst, so viel Geld kannst du gar nicht haben, dass dieser Zwang nicht aufhört, immer etwas Neues, immer muss das nächste Bedürfnis befriedigt werden, weil das eigentliche Bedürfnis in der Tiefe so niemals befriedigt werden kann. Wir sind gebunden, sagt Paulus. Aber jetzt müssen wir nicht länger diesen Wünschen, diesem Verlangen der alten Natur folgen. Sonst werden wir verrückt und müssen sterben. Mit der Kraft des Geistes können wir das überwinden. Das Alte ersetzt durch das Neue. Und da dürfen wir uns wie Kinder von Gottes Geist lenken lassen, leiten lassen. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man die alte Natur gewohnt ist, die ja unter Zwang handelt und alles selber machen muss, sich selber erfinden. Da bedeutet es, nach und nach zu lernen, sich leiten zu lassen und nicht alles selber machen zu müssen. Sich leiten zu lassen ist eine Kunst. Herr, leite mich mit deinen Augen. Herr, leite mich auf dem richtigen Weg. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ich muss das lernen, weil ich es von Natur aus nicht kenne. Von Natur aus bin ich fremdgesteuert und muss etwas tun, was ich gar nicht kann. Das bedeutet, der Zwang, Kontrolle auszuüben, den darf und muss ich ablegen. in der vielleicht bitteren Erkenntnis, dass du sowieso niemals Kontrolle hattest. Du wurdest kontrolliert von alten Dingen, von Bedürfnissen, von Zwängen, die dir gar nicht bewusst waren. Du lebst unter einer fremdgesteuerten Kontrolle und das wird uns heutzutage als Freiheit verkauft. Verwirkliche dich selbst, werde du selbst, tu dies, das, jenes und dann bist du frei. Die Verheißung, das Versprechen der Selbstverwirklichung als das Ende unseres Lebensdesasters hat noch nie funktioniert. Da, wo Menschen sich zwanghaft, fast schon egozentrisch selbst verwirklichen, nehmen sie den Raum weg für andere, nehmen ihnen die Ressourcen weg, nehmen ihnen Leben weg, Geld, nehmen ihnen alles Mögliche weg. Im Extremfall ist die Selbstverwirklichung so stark und so ungöttlich, dass einige Leute so viele Milliarden haben, dass sie nicht wissen, was Geld eigentlich noch bedeutet. All das wird anderen weggenommen. Wo kommt es denn her? Das ist der Gipfel der Selbstverwirklichung in dieser Welt. Der Zwang, immer mehr anzuhäufen, mit dem ich gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Außer irgendwelche sonderbaren Spleens damit zu finanzieren. Das ist doch nicht das, was Auferstehungsleben bedeutet, was Gott sich damit gedacht hat. Aber in dieser Welt leben wir. Ihr seht, wie die Zwänge auch die allerreichsten Milliardäre nicht loslassen. Es muss immer weitergehen. Gott sei Dank haben wir, und damit schließt Paulus diese Gedanken ab, Gott sei Dank die Chance, diesem Müll, dieser Todesspirale zu entrinnen. Was nützen dir all die Hunderte von Milliarden, wenn das Loch bleibt? Das können auch 1.000 Milliarden nicht stopfen. Paulus sagt, der Geist, den ihr empfangen habt, der führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. So ist das Leben als Kind Gottes. Das ist die Alternative zu all dem, was uns die Welt anbieten kann, mit ihren Wünschen und Bedürfnissen, die niemals befriedigt werden. Das Gras immer etwas grüner auf der anderen Seite, ich muss immer weiter, ich komme nie zur Ruhe. Wir sind nicht mehr Sklaven der Angst, wenn wir Gottes Kinder sind. Wir sind nicht mehr Sklaven der Angst, etwas zu verpassen, mehr haben zu müssen, neidisch zu sein, eifersüchtig auf andere klein zu machen, damit ich selber groß erscheine. Wir sind nicht mehr Sklaven all dessen. Wir sind keine Sklaven der Schatten mehr, die in dieser Welt so viele Leute beschatten. Manchmal kommt es mir vor, wie, kennt das vielleicht so kleine Kinder, vielleicht auch größere kleine Kinder, die im Dunkeln Angst haben, im dunklen Keller und dann laut ein Lied pfeifen, um die Angst zu vertreiben oder vielleicht sogar ein Lied singen. Manchmal scheint mir unsere Welt genauso zu sein. Sie pfeift nicht nur aus dem letzten Loch, sie pfeift auch ein Lied im Dunkeln. Und das ist das laute Lied des Konsums, der Ablenkung, des Entertainments. Lauter und lauter, damit ich die Angst der Schatten vertreibe. Aber das funktioniert nicht. Es muss ja immer lauter werden. Irgendwann ist es so laut, dass mir der Schädel platzt. Das hat noch keinen vor der Angst der Schatten, vor der Angst vor dem Tod und all dem, was an Schlimmen in dieser Welt vor sich geht, beschützt. Wir drängen doch heutzutage Sterben und dergleichen an den Rand. Man will nichts damit zu tun haben in unserer Gesellschaft. Es wird in Hospize verlagert und was weiß ich. Es wird weggedrängt, weil das passt nicht in diesen Konsum. Das passt auch nicht zu dem Pfeifen im Keller. Und Gott sagt, das braucht ihr doch gar nicht mehr. Ihr braucht gar nicht mehr Sklaven von all dessen sein. Ihr könnt frei sein. Gott sagt doch, wer glaubt, der wird leben. Punkt. Ich gebe dir die Garantie, denn ich lebe in dir. Wer glaubt, wird anders leben. Denn er braucht nicht mehr diesen selbstsüchtigen Wünschen folgen und diesem Zwang dieser Welt. Er wird leben, er wird anders leben und er wird frei leben. Leben anders und frei leben. Nicht mehr in der Sklaverei. Brauche ich auch nicht mehr. Was fehlt mir denn noch, wenn ich Kind Gottes bin? Was will mir die Welt denn wohl noch anbieten, was darüber hinausgeht? Was wäre denn dann noch, was attraktiver wäre, relevanter wäre, als das, was ich schon habe, wenn ich es denn verstehe, dass ich es habe, wenn ich sagen kann, aber lieber Vater, was bedeutet das denn? Das bedeutet doch vor allem, dass ich verstehe, wer Gott für mich und für uns ist. Gott ist nicht der kuschelige Kumpel, zu dem wir ihn oft gemacht haben, der zu allem Ja sagt und ein Auge zudrückt und sagt, ah, bist schon in Ordnung, mach mal weiter, alles klasse so. Gott ist aber auch nicht der ewig zornige, miese Peter, der bei jedem Fehltritt darauf nur wartet und pff. Natürlich, auch das ist ja nicht Gott, ist aber, lieber Vater, was bedeutet das denn für mich? Es bedeutet, dass ich der Sklaverei der Selbstvergottung endlich entronnen bin. Ich brauche mich nicht selber zum Gott zu machen, das schaffe ich nicht, das funktioniert nicht, brauche ich auch nicht, ich habe doch einen Vater. Ich wünsche dir so, dass du und wir alle das verstehen, dass wir einen Vater haben. Und wenn wir einen Vater haben, wie das bei irdischen Vätern ist, dann erben wir was von dem. Der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm, sagt man so. Vom Apfelbaum fällt keine Birne, normalerweise. Oder eine Kirsche, vom Apfelbaum fällt ein Apfel. Und wenn du Jesus, also Gott als Vater hast und Jesus als dein Bruder, dann fällt gleichermaßen das Jesuswesen von diesem Baum, das ist in dir. Das heißt, wenn du Erbe seines Wesens bist, dann kannst du endlich wesentlich leben. Und den ganzen anderen Schrott, der uns einlullen will, der uns wie als Pfeifen im Dunkeln ablenken will von dem Wesentlichen, den kannst du weglassen, du brauchst ihn nicht. Endlich kannst du mal still werden, zur Ruhe kommen und hören, was er zu sagen hat und nicht, was diese Welt zu sagen hat mit ihren Megafonen. Wesentlich relevant leben, ein Leben mit Tiefenschärfe. Heute ist so viel oberflächlich und kratzt immer nur an der Oberfläche entlang und niemals wird eine Tiefenbohrung, so stößt du nicht auf Öl, so wird das nichts. Und auch auf keine Goldader. Man muss ein bisschen verweilen an einem Ort und in die Tiefe graben. Das geht nicht, wenn ich ständig rumspringe. Dann kann ich immer nur ein paar Zentimeter. Das funktioniert, wenn ich rufen kann, aber lieber Vater, ein zielgerichtetes Leben, ein Leben in Freiheit. Und diese Freiheit bedeutet eben auch, wie er hier schreibt, und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Es sagt, wenn du mit Jesus lebst, bedeutet das nicht, dass alles Leiden, aller Kummer, alles Versagen von dir genommen wird und du wirst ein Happy Life bis ans Ende deiner Tage und du quasi auf der Rolltreppe in den Himmel rutscht und nichts, alles easy. Das steht hier nicht, das steht nirgendwo in der Bibel. Das ist eine Erfindung von irgendwelchen Leuten, die das gerne hätten, hätte jeder von uns gerne. Natürlich, aber wenn ich Gottes Wesen in mir habe, muss ich leiden. Warum? Weil ich schon allein an dieser Welt leide. Ich gucke in diese Welt und mir fallen die Haare aus. Ihr seht das. Ich gucke viel in die Welt und ich leide darunter, unter dem, was passiert, unter dem, was Menschen sich antun. Wenn Gottes Geist in uns wächst, dann müssen wir darunter leiden. Wir können das nicht gleichgültig ansehen. Wir werden auch unter uns selber leiden, unter unserem eigenen Versagen. Und wieder habe ich es nicht hingekriegt und wieder war ich nicht nett. Und wieder habe ich meinen Bruder, meine Schwester nicht so behandelt, wie es hätte sein sollen. Ich leide doch auch unter mir selber. Wenn der Geist in mir wirken kann, der wird mir das schon sagen, dass das nicht klasse und cool und in Ordnung ist. Wir müssen doch zwangsläufig leiden, wenn er in uns ist. Unser Kreuz auf uns nehmen täglich, sagt er. Und wer was anderes behauptet, der geht so haarscharf an dem vorbei, aber zielgerichtet dran vorbei, was das Evangelium sagt. Wer sich anguckt, was heutzutage passiert, kann nicht anders als darunter leiden und zum Herrn zu gehen und sagen, Herr, komm du und hilf mir und dieser Welt. Das bedeutet, leben mit dem ganzen Jesus. Du sollst ein ganzes Auferstehungsleben leben, nicht nur ein segmentiertes, nämlich die Segmente, die dir gefallen oder mir gefallen. Das ganze Leben bedeutet auch ein Leben, das mitleidet, das Mitleid hat, das hinguckt und sieht, was ist. Und nicht wegguckt und auch keine Angst davor, denn wir sind nicht mehr Sklaven der Angst, sagt Paulus, sondern wir können als Kinder hingucken und es ihm bringen. Das ist das ganze Auferstehungsleben. Damit schließt Paulus und damit ist er genau in dem, was wir zu Anfang gehört haben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und am Ende heißt es, schau hin, ich schaffe alles neu. Das Ende ist der Anfang. Es endet mit dem Anfang. Und mein Leben darf heute schon mit diesem Ende neu beginnen, weil ich ans Ziel gebracht bin, in Jesus, der in mir lebt. Es ist vollbracht, sagt er, es ist gut. Du kannst jetzt neu beginnen und morgen wirst du wieder neu beginnen können und übermorgen auch. Lass dich nicht binden in Zwängen, in diese Sklaverei. Sei frei, sei lebendig. Das ist Ostern, jeden Tag. Und wenn wir das feiern an diesem bestimmten Termin, so wie letzte Woche, dann ist das nur ein Erinnern daran, was jeden Tag möglich ist. An uns ist es, ja zu sagen, Herr, ich will das erleben. Ich will diese Eckpunkte, die du in meinem Leben gesetzt hast, ich will die jetzt mit meiner Persönlichkeit füllen. Ich will das. Und wenn ich hinterher daran scheitere und heute Nachmittag schon wieder das erste Mal auf die Nase falle oder gegen die Wand laufe, ja, dann beginne ich halt neu. Das ist doch die Verheißung. Neu beginnen, neu anfangen. Das wünsche ich uns als Gemeinschaft, dass wir miteinander neu beginnen, miteinander neu starten, miteinander die Chance ergreifen, die vor uns liegt und uns nicht einlullen lassen von all diesen Dingen, die uns im Endeffekt nur trennen von dem, der uns Leben gibt. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass Auferstehung wahrhaftig nicht alltäglich ist, aber alltäglich erfahrbar. Jeden Tag neu, wenn wir mit dir leben, wenn wir mit dir aufstehen und sagen, ja, Herr, heute ist der Tag, an dem Neues beginnt in meinem Leben. Heute ist der Tag, an dem Gutes hineinfließen kann. Heute ist der Tag, an dem Segen kommt. Ich sage ja zu dir, Herr, jeden Tag neu. Und ich danke dir dafür, dass das möglich ist, dass wir immer wieder neu beginnen dürfen und wissen dürfen, einmal machst du all das neu, was hier außen um uns herum so von dir getrennt ist und so sehr vom Mangel gekennzeichnet ist, vom Mangel an Leben, vom Mangel an Erlösung und Vergebung. Danke, Herr, dass das alles wahr geworden ist in deiner Auferstehung, dass Vergebung möglich ist, neues Leben heute und jederzeit. Amen.